SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zum letzten Persönlich in diesem Jahr heute aus dem Kulturhaus West zu Zofingen. Sie hören es zuhause, wir sind nicht nur zu dritten heute und das freut uns natürlich ganz wahnsinnig, dass wir das in so einem grossen Rahmen machen können heute. Das letzte Persönlich im Jahr. Bei mir sind zwei leidenschaftliche Menschen, die in ihrem Leben eigentlich immer ihrem inneren Kompass gefolgt sind, auch wenn die Umgebung mehr wie einmal gesagt hat, geht es eigentlich noch. Bei mir sind Marc Hauser, 47, Inhaber von einer Namensagentur und Motivationsredner, Vater von zwei erwachsenen Töchtern und der erste Mensch, der aus 7400 Meter Höhe aus einem Heißluftballon in den Jetstream gesprungen ist. Guten Morgen.
Morgen.
Ihm zur Seite Ursula Berger, 68, Tänzerin, Choreografin, Pädagogin und Gründerin der Tanztag Olten. Ihre Leidenschaft ist der zeitgenössische Tanz. Auch sie hat zwei erwachsene Kinder und eine Biografie so ein bisschen wie eine Hip-Hop-Performance. Viel Tempo, immer in Bewegung und Mut zum Risiko. Ursula Berger, ich will niemandem zu nahe treten, aber mit 68 machen andere Altersturnen. Aquagymnastik. Sie tanzen noch immer, oder?
Ja, voll und ganz. Und es ist auch ein Biotop für mich. Es ist regenerativ. Und wenn der Körper da ist und noch mitmacht, dann noch so gern.
Wir alle kennen ja Ballett, denke ich, Walzer, Tango, Salsa, Hip-Hop, Breakdance, was auch immer. Sie machen zeitgenössischen Tanz, Modern Dance. Was machen Sie? Kann man das in wenigen Worten beschreiben?
Ich probiere es. Zeitgenössischer Tanz ist... braucht das Element der Schwerkraft. Du bist zwar in der Achse, aber oft in der Off-Balance, sagt man. Und es hat etwas für mich wie Fliegen. Ich sage auch oft im Unterricht, probiere zu fliegen. Und auch ist es eine eigene Ausdrucksmöglichkeit. Also du gehst dich nicht nur in einem Diktat hin. Und jetzt zum Beispiel mit dem Älterwerden tanzen, es gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch Spiraldynamik, die du kannst integrieren in den Körper und da kannst du, glaube ich, relativ lang tanzen.
Spiraldynamik. Müssen Sie noch schnell sagen, was das ist?
Das ist so eine Lehre über den anatomischen Zusammenhang, vor allem von den Achsen, die dir eben auch hilft, dass du dich möglicherweise nicht verletzt oder schnell auch wieder genesisch. Oder?
Also wenn ich das so übersetzen würde auf Musik, kann man sagen, es ist ein bisschen der Tanz, die Free Jazz, was sie machen.
Nicht unbedingt. Es ist, manchmal folgt es einem Diktat oder es ist zusammen, der Zuschauer, die Zuschauerinnen können schauen, wie man zusammen ist und dann bricht es mit Regeln. Mhm. Also es ist nicht in Stein gemeißelt und das ist zugleich auch das Problem für den Zuschauer, manchmal dem zu folgen.
Es gibt eben, es gibt solche, die sagen, das verstehe ich nicht. Gibt es denn bei so einer Tanzperformance eine Geschichte, die ich müsste verstehen oder nicht verstehen kann?
Ich denke, du musst dich einfach mal darauf einlassen. Mal schauen. Es ist ja der Körper, der tanzt. Es ist der Raum. Sie fliegen. Es hat ein Bühnenbild. Es hat Licht. Es hat eine Magie. Und dann kannst du eintauchen dort rein und die Vorschläge mal probieren zu verstehen. Aber verstehen müssen wir nicht unbedingt. Es geht eher über das Körpergefühl.
Marc Hauser, ich habe es eingangs gesagt, Sie springen aus Heißluftballon oder Flugzeug mit einem Fallschirm, aber nicht wie die meisten einfach gerade oben, sondern Sie machen eine spezielle Art von Skydiving. Was genau machen Sie?
Ja, ich fliege gerne vorwärts. Das heisst, die normalen Fallschirmspringer, die kommen aus dem Flieger raus und kommen dann ein bisschen wie Frösche gerade oben. Und darum heisst es auch Fallschirmspringen. Und ich fliege gerne vorwärts. Und das passiert automatisch, wenn man die Arme und die Beine streckt, fällt es so schräg an, von vorwärts fliegen von selber.
So wie man einen Köpfler machen würde.
Ja, genau, wie ein Seemannskopfsprung. Und das ist wunderbar, wenn man sieht, wie man vorwärts kommt.
Wie schnell werden Sie?
Ja, beim Rekord vor 6 Jahren bin ich 304 Stundenkilometer vorwärts gegenüber dem Boden. Normalerweise fallen wir ja runter mit etwa 180, 200. Und das hat mich schon erstaunlich gedacht, dass man schneller vorwärts fliegen kann, als runterfallen.
Jetzt kennen wir alle die Wingsuit, sage ich jetzt einmal, mutigen bis übermutigen Menschen, die mit so wie Fledermausanzügen unterwegs sind. Tragen sie auch so etwas?
Ja, das ist vielleicht in Zukunft, mache ich das mal. Aber bis jetzt habe ich immer gefunden, ich will ohne. Und ich habe einen normalen Anzug an, ohne Flügel. Und das finde ich eigentlich auch noch erstaunlicher, dass man ohne Flügel so kann, wie ein Flüger vorwärts fliegen.
Denkt es da noch? Bei 300 Stundenkilometern, denkt es da noch?
Ja, es wäre noch von Vorteil, wenn man etwas würde. Also, im Normalfall haben wir so eine Minute Freifall. Jetzt, wenn ich so schnell vorwärts gehe als 4000 Meter, sind es vielleicht noch 40 Sekunden. Und dort sollte man schon noch so ein bisschen bei Sache sein, um den Moment zu brechen, um zu bremsen und dann den Schirm aufmachen auf normaler Höhe.
Wie bremst man in der Luft?
Man kann einfach die Arme vorhalten, die Beine ein bisschen auseinander und dann bremsen sie eigentlich von selber wieder. Und man kann so eigentlich fliegen, wie man sich das vorstellt. Also es ist auch kinderleicht im Prinzip zum Erlernen. Man lernt es in den ersten Sprüngen schon, dass man so vorwärts fliegt. Aber nachher, um wirklich schnell zu werden, braucht es dann schon ein bisschen Training.
Kann man noch schnaufen bei diesem Tempo?
Ja, das ist der Vorteil, es kommt so viel Luft. Oder? Das kann immer, ja.
Jetzt mag Hauser, was sich vermutlich viele überlegen, die Ihnen zugelassen haben, warum macht er das? Warum machen Sie das?
Ich hatte immer den Traum zum Fliegen. Also ich hatte schon als kleiner Knopf hatte ich das Gefühl gehabt, im Hochhaus, wo ich aufgewachsen bin, ich könnte eigentlich führen, zum Kindergarten fliegen.
In welchem Stock sind Sie da?
Ich bin im 11. Stock aufgewachsen und bin auch bei 16 aufgegangen und hatte das Gefühl gehabt, wie die kleinen Mauersegler, die einfach von der Mauer sind gestartet und die Flüge nur ganz wenig raus hatten. Das könnte ich eigentlich auch. So ein bisschen Flügel habe ich auch. Und dann hat das Einzige, was mich gerettet hat, war wahrscheinlich so die Höhenangst, wo ich dachte, ich probiere es gleich gescheiter nicht.
Aber die haben Sie. Höhenangst empfindet auch Sie?
Ja, ich habe es bei hohen Leitern oder so bei Klettersteigen oder wenn eine ganz steile Felswand kommt, bin ich also gar nicht der grosse Held.
Eine Frage haben wir noch ganz speziell zu dem Projekt, das Sie da gemacht haben. Das war in Australien, wo Sie aus 7400 Meter Höhe gegumpelt sind. Das ist eine teure Angelegenheit, so einen Rekordversuch, oder? Wenn man so etwas zum ersten Mal macht. Was hat es gekostet und wer hat es gezahlt?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, weil es ist im Prinzip ruinös. So. Schön wäre natürlich, wenn man jetzt so einen Sponsor hat, der einfach den Gesamtbetrag hat gezahlt. Aber wir haben das fast alles aus eigener Antrieb gemacht und ohne grossen Background.
Wer ist wir?
Wir haben ein Team gehabt, zuerst in der Schweiz mit Ballonfahrern und vor allem auch mit dem Filmemacher, mit dem Claudio von Planta, der dann für die BBC einen Film gemacht hat. Und dann haben wir das alles eigentlich aus unseren Möglichkeiten irgendwie finanziert. Wir haben aber nachher Formex gehabt, eine kleine Schweizer Uhrenmarke, die hat mitfinanziert, ein paar Banken, ein bisschen etwas gezahlt. Aber ich habe keinen einzigen richtigen Sponsoring-Vertrag. Das heisst, ich habe mit diesen Verträgen, die ich im Gegenzug reden halte, Motivationsreden für diese Firma. Und so haben wir es ein bisschen finanzieren können. Aber Es ist ein Desaster.
darf ich gleich noch fragen, wie viel hat es gekostet? Haben Sie es mal zusammengezählt?
Noch nicht ganz. Nein, ich habe das noch ein bisschen vor mir hergeschoben und weiss noch nicht, was der Betrag ist. Aber es ist irgendein sechsstelliger Betrag.
Mhm. Okay. Das persönlich aus dem Kulturhaus West Zofingen mit dem Skydiver Mark Hauser und der Tänzerin und Choreografin Ursula Berger. Ursula Berger, warum tanzen Sie? Was gibt Ihnen das? Schon ein Leben lang?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass es gewisse Impulse gegeben hat in meinem Leben. Am Anfang, als ich ganz klein war, am Anfang einer Kinderlähmung, und der super Kinderarzt hat gesagt, bewegen, bewegen, tanzen, Musik und alles. Und offenbar bin ich da, ist das Richtige für mich. Tanzen und bewegen, und das hat mich eigentlich nie mehr losgelassen.
Also ich bin aus dieser Generation, meine Damen und Herren, wir haben in der Schule Zückerli mit so Tröpfchen, glaube ich, bekommen, oder in der Apotheke, Kinderlähmung, habe ich nicht mehr erlebt in meiner Generation. Sie hatten Anzeichen von Kinderlähmung.
Also es ist einfach eine Art, wie eine ausgebrochen, dort, wo ich gewohnt habe, der Murwieserstrasse. Und die meisten, die gleich alt sind wie ich, sind im Rollstuhl gelandet. Und einfach der Arzt war offenbar sehr, sehr gut im Denken. Es ist nicht ausgebrochen bei mir, aber ich bin einfach dort in diesem Pool von Leuten.
Wie hat sich das gezeigt?
Ich habe ganz fest Kopfweh bekommen und so komische Augen. Und dann ist er zu mir gekommen, zu uns heim. Und hat eine Nacht gewacht. Und nachher gesagt, und jetzt ab ins Tanzen.
Also Sie nie ins Spital müssen oder so?
Nein. Nein.
Und das ist eigentlich so ein schrecklicher, sage ich mal, eine schreckliche Ausgangslage zu einer nachher grossen Leidenschaft und einer grossen Karriere.
Das war so ein der Grundpfeiler. Ich war wirklich sehr quick lebendig und habe offenbar einfach, ich weiß nicht, ob er mir eine Spritze gegeben hat damals. Aber mir hast du fast nicht ins Bett gebracht. Und ja, das ist, vielleicht gehst du heute Ritalin, ich weiß auch nicht. Aber ja, ich habe wirklich einen wahnsinnigen Quill. Aber wo ich mich sehr auch zurückgezogen habe, ist mit der Musik. Ich habe lange Klavier gespielt. Und da hatte ich wieder einen Gegensatz auch, sehr konzentriert Klavier spielen. Offenbar auch gute Lehrkräfte gehabt. Und ich habe mir auch lange ein bisschen auch mit der Musik ein bisschen geliebäugelt.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist so ein bisschen aus dem herausgekommen, dass der Arzt gesagt hat, bewegen, bewegen, bewegen. Aber der Mädchen-Traum, so von der Prima Ballerina im Tutu, hat es den trotzdem gegeben?
Also ich war in Mezzatin in Zürich, bei der Rosmarie Mezzatin, wo heute alle gehen. Mein Grosskind geht jetzt auch dorthin. Und meine Mama war bildende Künstlerin, sehr kreativ, und die hatte auch ein Tutu gehabt. Und ich habe gesagt, ich will auch ein Tutu. Und sie haben mir eins gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, was das ist, Krepppapier.
Krepppapier, also der Saal weiss, was ja, Krepppapier ist?
Daheim hat mir das traumhaft gedacht. Oder? Und ich habe mehr posiert und gemacht und da mit dem Krepppapier in einer unglaublichen Farbe. Jetzt ist es aber zur Aufführung gegangen. Alle haben ein richtiges Tutu gehabt und ich eins aus Papier. Könnt ihr euch vorstellen, die Schritt mit dem Papier um die herum, jeder Schritt hat gemacht. Und irgendwie war, glaube ich, auch das die Zäsur, dass die klassische Richtung nicht unbedingt für mich ist. Ich habe mich dann so ulkig bewegt, dass es nicht Lärm gemacht hat. Vielleicht war das der Anfang.
Wer von Modern Dance. Ursula Berger, mir hat mal ein Sportarzt gesagt, die schlimmsten Folgen für den Körper bei Sportlern sehe er bei Tänzer. Jetzt sind Sie 68, tanzen seit Jahrzehnten. Wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es sehr gut. Ich habe natürlich auch Verletzungen, aber man lernt ja auch mit diesen Verletzungen umgehen. Also, ich sehe auch wieder die Altersspanne, die ich habe. Und ich habe wirklich noch, wenn ich noch einen trainiere, sieht man eigentlich nichts. Aber ich habe ein kleines Bobo am Knie. Und sehr wahrscheinlich im Kopf. Und eben durch die gewissen Techniken, wie jetzt, das könnte auch Feldenkreis oder was, der zeitgenössische Tanz, der schaut extrem auf die Ausrichtungen. Und die anderen Tanzarten, wie zum Beispiel der klassische Tanz, hat sich auch dem bedient. Die fangen jetzt alle, also dass man nicht nur auf den grossen Muskeln schafft, dass du eben die Achsen respektierst, dass du den ganzen Körper im Zusammenhang fährst, anfangen zu begreifen. Und für mich war es einfach spannend gewesen. Von einem gewissen Alter an, vielleicht 35, habe ich mich interessiert, was innen vorgeht im Körper, zusammenhängt zu verstehen. Und das habe ich dann mit einer Yoga-Ausbildung und eben für mich hat es gestimmt, das Werkzeug von der Spiraldynamik zu lernen.
Und ist Tanzen, sagen Sie, wenn man es so macht, wie Sie, offenbar nicht so gefährlich für den Körper? Apropos gefährlich, Markhauser, der Sprung aus dem Heißluftballon aus 7400 Meter, das Jahr, den haben Sie vorbereitet. Sie haben zum Beispiel in einer Versuchskammer probiert herauszufinden, was passiert, wenn die Luft dünn und dünner wird. Und auf 7400 Meter ist sie sehr dünn. Was ist bei Ihnen passiert in dieser Kammer, wo Sie so das Existieren in dünner Luft geübt haben?
Ja, also für mich war das so wie ein Kindheitstraum, um mal ein ähnliches Training machen, so wie die Astronauten oder wie bei uns die Jetpiloten. Und dann konnten wir in die Unterdruckkammer gehen in Dübendorf. Und da ist das Prinzip so, dass man eine Sauerstoffmaske überkommt. Sie reduzieren dann den Druck reduzieren und simulieren, als wären wir auf einer Höhe von 7700 Meter zuerst mal. Dann zieht man die Masken ab und sollte dann rechnen. Also von 1000 an, so in 3 Schritten rückwärts. Und das ist am Anfang simpel und einfach. Und mit der Zeit wird es eben immer schwieriger. Und man merkt ja auch, sehr auf eine spezielle Art, wie man keinen Sauerstoff mehr hat.
Es ist man wird ein bisschen zum Gemüse, oder?
Ja, und das ist aber sehr angenehm. Oder man hat überhaupt nicht irgendwie eine Luftnot, sondern es ist eher wie jemand würde so einen Liter Wodka intravenös reinigen. Und dann sollte man gleichzeitig noch rechnen. Und das hat dann mit der Zeit nicht mehr geklappt. Das ist mir irgendwie auch ein bisschen zu blöd geworden, scheinbar. Ich habe dann gesagt, ich will jetzt nicht mehr rechnen und habe dann angefangen zu singen.
Also man weiss nicht mehr so recht, was man macht. Was gefährlich wäre in so einer Situation?
Genau. Wir haben nachher gewusst, wenn der Hauser fällt, oben anfängt zu singen, dann ist etwas mit dem Sauerstoff nicht gut. Das ist, und es ist einfach wichtig, um zu spüren, wie wäre überhaupt das Gefühl. Genau.
Obwohl Sie das alles geübt und vorbereitet haben, ist es dann in Australien eben doch noch gefährlich geworden, wo Sie in der Luft waren mit der Crew, in diesem Heissluftballon und immer mehr Höhe gewonnen haben. Was war das Problem gewesen?
Es ist so eine Kombination der Probleme. Der Jetstream, der ist bei uns so bei 6000 Meter hat das angefangen. Alles, was so über 100 Stundenkilometer blast ist, auf dieser Höhe in der Jetstream. Wir haben am Schluss 140 Stundenkilometer, kann man drinnen sehen. Und das ist so, wie wenn man eigentlich in einem Hurricane innen wäre. Oder in einem Orkan. Und gleichzeitig war es minus 40 Grad und hat fast keinen Sauerstoff mehr gehabt. Und diese Kombination zusammen hat gewisse Probleme gleichzeitig gegeben. Das heisst, wir haben die Sauerstoffanlage, die hatte ein Leck, das wir schon kennt haben, dass das passieren kann. Wir hatten ja Sauerstoffflaschenreserven da. Und das Zweite war noch, dass der Ballon, den wir kurzfristig mieten mussten und improvisieren mussten, dort sind die drei Brenner ausgegangen, gleichzeitig auf dieser Höhe. Und diese beiden Probleme sind auf einmal einfach passiert.
Und dann?
Und dann hat es geheißen, so, Marc, du springst, du musst jetzt gehen. Und für mich ist das natürlich sehr überhastet gekommen. Ich wollte eigentlich planen vorher mit dem Sicherheitsexperten, noch, dass wir genau den Schirm anschauen, dass dann nicht plötzlich aufgehen könnte. Und dann hat es einfach geheißen, so, jetzt musst du kumpen. Und das war auf eine Art noch gut, weil ich wusste, die zwei haben nachher mehr Sauerstoff, wenn ich nicht auch noch Sauerstoff brauche. Und der ganze Ballon wird auch leichter. Oder? Also wenn er schon runtergeht, dann wenigstens ein bisschen langsamer, wenn ich nicht drinnen bin. Aber das war schon ganz schwierig, weil ich das Gefühl hatte, die zwei, die schaffen es auch nicht im Ballon.
Also Sie haben gedacht, Sie überleben als Einzige in diesem Moment?
Ja, ich habe mich auf mein System super verlassen. Das haben wir wirklich auch selber entwickelt, haben das auch thermisch perfekt geschützt. Und ich wusste, für mich kommt es gut, bei mir wird es gehen. Wenn der Schirm noch aufgeht, das ist immer noch etwas anderes. Wir haben ja zwei Schirme dabei, einen Hauptschirm und noch einen Reserveschirm. Und einer von beiden sollte immer aufgehen. Und sonst haben wir einfach noch Garantie auf dem ganzen System. Aber die zwei im Chor binnen, dort habe ich die Szenarien gesehen vom Training, wo ich das Gefühl hatte, es könnte sein, dass einer ohnmächtig wird und nicht mehr weiter schnaufen würde. Und dann wäre das eigentlich der sichere Tod. Mhm.
Das mit dem Fliegen, ist das ein Bubentraum, den sie nie mehr loslassen hat?
Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich habe als Fallschirmspringer immer geflogen. Also ich habe ganz früh angefangen mit Segelflug schon, bevor ich Auto fahren konnte. Und habe nachher Motorflug gemacht, Akrobatik bin ich geflogen, bin Segelflüger schleppen als Motorpilot. Und habe schon immer das Gefühl gehabt, ich will fliegen. Und jetzt habe ich einfach so die Form gefunden, wo ich fliegen kann, ohne Flugzeug um mich herum. Aber es ist eigentlich immer noch fliegen.
Irgendwie ist doch auch Ihnen ein Pilot verloren gegangen, oder? Wenn man Ihnen so zulässt. Haben Sie nie vollberuflich in die Luft?
Ja, das wollte ich. Ich habe auch im Militär, bin ich ausgehoben gewesen, ganz kurz, als Militärpilot. Ich habe aber schon gewusst, dass es eigentlich nicht geht, weil ich dann zu gross bin schon gesehen für Helipiloten, die haben 1,95 gesehen. Ich war dann noch 1,98 gesehen. Jetzt bin ich 2 Meter. Und dann hat der Aushebungsoffizier gesagt, 3 cm zu gross, das geht nicht. Und jetzt bin ich aber auch sehr froh, ist das so gekommen, weil ich wäre absolut ungeeigneter Militärpilot gewesen, weil ich mich nicht so gut an fixe Vorgaben halten kann. Das wäre auch nicht gut gekommen.
Also man hätte Krieg mit Österreich, weil sie eine Rolle geflogen wären, irgendwo, wo sie nicht hätten dürfen.
Wahrscheinlich wäre ich ein bisschen zu weit gegangen. Ja.
Das ist persönlich aus dem Kulturhaus West Zofingen mit dem Skydiver Marc Hauser und der Tänzerin und Choreografin Ursula Berger. Der Marc Hauser fällt auf, wenn er neu mit ihnen kommt. Vielleicht haben Sie das jetzt gehört, 2 Meter gross. Was überwiegt, wenn man so gross ist, Marc Hauser? Positiv oder negativ?
Ja, mittlerweile bin ich sehr im Frieden mit der Grösse. Aber es kommt immer wieder der Moment, wenn ich noch immer Kleider kaufe. Also wenn ich irgendwo Hosen brauche oder ein Hemdli, dann kann ich nie in einen normalen Laden gehen. Und dann hat man schon so ein bisschen den Eindruck, man sei neben der Norm. Also das habe ich auch im Auto drin, oder wenn ich in einem Bett liege, irgendwo im Hotel. Also überall merkt man ist nicht ganz normal. Und, ich habe das Gefühl, bei grossen Leuten hat man immer das Gefühl, ich kann ja froh sein, der ist gross, oder er sieht im Konzert über die Leute über. Aber das stimmt ja nicht. Oder? Je nach Konzert haben die Leute die Arme oben, dann bringt jede Grösse nichts. Also, wahrscheinlich tue ich im Alltag die Nachteile überwiegen, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und es ist auch in Ordnung, ich bin voll im Frieden.
Also Sie sind auch als Kind immer schon grösser gewesen, wie andere in diesem Alter.
Ja.
Was bedeutet das?
Dort ist es noch problematisch. Als Kind wird man immer auch reifer eingeschätzt als man ist. Oder zwei, drei Klassen älter als man ist. Also unter den Gespernchen auch gilt man als einer, der sicher zwei, drei Klassen weiter oben ist. Wenn man dann sagt, nein, wir sind erst in dieser Klasse, dann haben sie das Gefühl, ja, etwas könnte nicht stimmen. Und das ist also eher schwierig, denke ich mir. Als Kind sowieso wird man ja möglichst mitgehen mit der Masse und ja nicht rausragen, auf keine Art und Weise. Und das ist Grösse natürlich so eine Herausforderung.
Sie sind beide eigentlich Lehrer. Sie sind jetzt noch Lehrerin, Ursula Berger. Sie waren einmal Lehrer. Ursula Berger, Sie sind nicht nur selber Tänzerin, Sie sind Pädagogin und Tanzpädagogin. Es tönt ein bisschen an, dass man mit dem Tanzen mehr lernt, als nur sich zu bewegen, sondern auch etwas fürs Leben.
Das denke ich auf jeden Fall. Vielleicht gibt es in Zukunft auch Politiker, die Tanzausbildungen machen dürfen. Man lernt einfach extrem gut mit dem Raum, mit dem anderen Körper. Also man sieht nicht nur den Körper im Raum, sondern man sieht den Zwischenraum. Eben mit der Schwerkraft spielen. Oder zum Beispiel ist es integrativ, wenn du, ich habe viele Projekte gemacht gegen Gewalt und Rassismus. Und dann habe ich verschiedenste Leute zusammenbringen können. Und was du eigentlich dann durch das Projekt kannst schaffen mit diesen Leuten, das ist wie wenn du in ein Schiff gehst, von A bis B, und du hast einen Prozess. Sie müssen aufeinander schauen, sie müssen einander helfen, sie müssen Frequenzen lernen von der Musik, von dem Tanz und alles. Und ich denke, es ist ein wunderbares Tool, eine wunderbare Lebensschule. Aber ich denke, das gibt es auch in einem Orchester. Mhm. Oder irgendeiner Form. Der Vorteil ist halt mit dem Tanz, dass du den vollen Körpereinsatz hast und du gehst immer über deine Grenzen und du musst dich zeigen.
Man muss sich zeigen, eben, man muss vorstehen.
Du musst dich zeigen.
Mhm. Deswegen ist etwas auch sehr Mutiges. Die sich wagen zu tanzen und das nachher noch zu vortanzen. Also das finde ich eine von der höchsten Stufen von Mut, die man kann.
Also ich finde das viel mutiger, was du machst. Ich habe mir kaum getraut, hier hinzukommen. Das ist ja nichts, was ich mache. Das machen viele, aber dort von der, in der Luft oben. So,
Angefangen, Ursula Berger, haben Sie beruflich mit einer KV-Lehre. Und dann sind Sie nach der Lehre auf Kanada zu einer Familie. So der klassische Au-pair war das gedacht, oder? Ist dann aber ein bisschen anders gekommen.
Ja, ich habe wirklich... Noch einmal hatte ich einen halbjährigen Spitalaufenthalt. Und nachher ist natürlich das mit dem Tanzen weggefallen. Und nachher wollte ich einfach etwas machen, obwohl ich keine Prüfung machen muss. Das war die KV. Und dann habe ich meinen wunderbaren Freund kennengelernt und es ist ein bisschen rosiger geworden, das Leben. Aber die Sehnsucht war da, raus, weg von da. Und dann hatte ich eben einen Cousin und habe von Montreal geredet und habe gesagt, das ist es. Montreal angekommen, beides Universitätsprofessoren.
Ihre Gastfamilie?
Meine Gastfamilie. Ich musste einfach morgen ein Kind zum Bus bringen, that's it. Und nachher haben die gesagt, ich bin so smart. Und du kannst alles machen. Und ich habe es geglaubt. Ja, und dann konnte ich zuerst ein bisschen an die Universität, an McGill, und habe dann aber angefangen zu tanzen. Und sie haben dann zuerst auch ein bisschen die Augen vertreibt, dass ich immer so viel tanzen wollte. Und ich habe dort zeitgenössischen Tanz, modernen Tanz, zuerst mit dem Jazz-Tanz angefangen, wie die meisten. Und habe dann einfach so tolle Erfahrungen gemacht. Also vor allem im zeitgenössischen, modernen, so persönlich, was die Fähigkeiten, die man hat und den Mut in dir entwickeln. Und Sie sind sicher selber auch schon in den USA gewesen. Es ist gar nicht mehr so populär, wenn man so schwärmt von den nordamerikanischen Ländern. Aber mir hat es enorm viel gebracht.
Nochmal kurz, was? Was hat das so viel?
Mut. Und zu mir zu stehen und hinzustehen und meinen Beruf machen. Und tanzen.
Wie das eine Kultur wieder... ist, wo, ja. wo die Menschen an sich glauben.
Ja. Und das hat es bei mir bewirkt und bin dann aber nach einer grösseren Reise, anstatt zum Dalcross ins Konzi, bin ich zu der Swissair.
Also Sie sind 4 Jahre in Montreal gewesen, ja. Nachher reisen in Amerika, wie man das, sage ich mal, so üblicherweise macht. Ich bin auch noch ein bisschen das Land anschauen, sind dann zurück in die Schweiz und haben als Air Hostess angefangen.
Genau, ich habe kein Geld mehr gehabt.
Aha.
Und dann war für mich das der ideale Moment, mit einem Bein in der Schweiz zu bleiben und mit dem anderen im Ausland zu bleiben. Und haben mich so ein bisschen langsam daran gewöhnen. Und ich muss euch sagen, ich habe jede Sekunde genossen. Ich gehöre zu diesen Flight Attendants, sagt man heute, die es wirklich genossen hat. Bis eines Tages auf New York die ganze Gruppe von Alvin Alley auf dem Flügel war. Ist
eine ganz bekannte
Tanzgruppe. Ja, der afroamerikanische moderne Tanz. Das war mit der Rolls-Royce damals vom Tanz. Und nachher habe ich mit ihm reden, mit der Judy Jamison. Und er hat gesagt, ich bin eigentlich Alttänzerin. Er hat einen Lachkrampf bekommen. Er hat gesagt, honey, if you want to dance, you just get out of this plane right away. Und das ist dann passiert. Und dann hat er mich eingeladen an ein
Master. Also, was heisst, das ist passiert?
Ja, ich habe dann gekündigt. Und dann dachte, ja, also wenn nachher willst du irgendetwas bewegen in dieser Kunstform, dann musst du jetzt wirklich das machen. Ich war eingeladen in ein Mastertraining und an einen Empfang. Und ich habe gesehen, in diesem Mastertraining, ich habe eine Null. Ich konnte nichts mehr. Das war nichts. Das war wie eine Hobbytänzerin. Und dann habe ich dann wirklich Gas gegeben und habe trotz allem und die Familie und mein Mann, der mich unterstützt hat, nachher probiert, Tänzerin zu werden.
Das ist jetzt gerade, Sie haben es ein bisschen angetönt, Kind und Familien und so, das ist dann alles nachher gekommen. Sie sind mit 28, mit 30, 28 bis 30 ungefähr, Mami von einem Sohn geworden. Und das wird man nicht einfach so, da braucht es einen Mann dazu. Sie haben schon angetönt, Sie haben ganz früh einen Freund gehabt, schon bevor Sie auf Montreal gegangen sind. Und das ist, glaube ich, heute immer noch Ihre Mann vom Leben,
oder? Ja. Er hat es ausgehalten mit mir. Und vor allem hat er die Leidenschaft verstanden und unterstützt und nicht irgendwie gedacht, ist die nicht ganz normal. Er hat mich auch verteidigt, früher noch. Oder? Bin ich da so exotisch gewesen, wenn ich da mit so wenig Geld und viel Enthusiasmus. Und ich denke auch manchmal, meine Kinder denken, hallo, Frau Berger, Ursula Berger, immer irgendwie am Fliegen und Machen mit ihrem Tanz. Also, ich denke, dass meine Familie es ausgehalten hat mit mir und ich denke auch, dass ich ihnen viel gegeben habe. Mhm.
Mark Hauser, Ursula Berger ist Tanzpädagogin und hat beschrieben, um was es ihr geht, eben außerhalb der Tanzschritte und der reinen Bewegung, was man alles holen über das. Sie waren Berufsschullehrer. Haben Sie auch so eine Mission gehabt, was sie den Kindern, den Jugendlichen lernen fürs Leben?
Ja, die hatte ich wirklich gehabt. Das war vielleicht manchmal auch ein bisschen hart für die Schüler. Weil ich dann vielfach den Lehrplan noch mal verlassen und gesagt, was ich wirklich wichtig fände im Leben. Und dann haben sie dann nachgefragt und gesagt, Herr Hauser, ist das im Lehrplan? Und ich sagte, nein, aber ich finde es noch wichtig für das spätere Leben.
Was war das so? Was sind das?
Ja, ich habe Allgemeinbildung unterrichtet. Und dann ist dann, wenn es irgendetwas Politisches hat gegeben, was gerade aktuell war, habe ich das probiert reinzunehmen in Unterricht. Und das hat dann nicht immer die Gäbe gepasst ins eigentliche Thema rein. Aber mir hat es wichtig gedacht, um irgendwie die Welt zu verstehen.
Und das haben die Jungen gerne mitgemacht?
Nicht alle. Es ist ein bisschen auf Berufsgruppen drauf angekommen. Bei den Automechern ist es in den ersten Jahren so, dass sie sehr konzentriert einfach auf ihr Auto den ganzen Fokus haben und erst nachher so in den letzten Jahren ein bisschen aufmachen. Und ganz viele tun natürlich nach ihrem Berufslehr oder Beruf mal wechseln oder gehen völlig in einen anderen Bereich. Und dort ist eigentlich das, was sie sonst über das Leben mitbekommen, mindestens so wichtig.
Ich möchte ein bisschen auf die Familienzeit eingehen, in Ihren beiden Biografien jetzt. Mark Hauser, Sie sind Vater von zwei erwachsenen Töchtern inzwischen. Zuerst einmal, die beiden sitzen auch hier in der ersten Reihe. Was sagen die zu ihren Flugabenteuern, so zu diesem Rekordversuch und so?
Im Allgemeinen sind sie sehr, sehr unterstützend. Jetzt heute Morgen früh um 7 Uhr haben sie gesagt, es reicht jetzt jemand. Aber im Allgemeinen unterstützen sie mich sehr unterstützen, und sie kennen mich auch nicht anders, als dass ich eben einfach sehr viel schon Sachen gemacht habe in der Luft und vielleicht nicht ganz so den Normalberuf einfach habe. Das finden sie in Ordnung. Und sie wissen so, dass ich gewisse Grenzen habe, die ich nicht überschreite. Also ich gehe nicht ganz kopflos in etwas rein. Ob es vielleicht von unten vom Boden her manchmal wirkt, das ist völlig verrückt. Hat es schon immer Hand und Fuß und ist bis jetzt auch gut gegangen. Mhm.
Sie, Herr Hauser, haben die Töchter intensiver mitbetreut und begleitet auf dem Weg vom Grosswerden, wo die beiden Mädchen, glaube ich, so 9, 12 waren, haben sie sich getrennt von ihrer Partnerin und haben aber tatsächlich die Aufteilung, die man häufig macht bei einer Trennung, halbe das, halbe das, eben auch für die Erziehung gemacht. Wie hat das ausgesehen in Ihrem Fall, dass die Aufteilung?
Ja, wir haben ein riesiges Glück gehabt, dass wir die Beziehungen so weiterführen konnten, auch mit der Mutter zusammen, dass die halbe Betreuung in halbe Zeit bei mir, in halbe Zeit bei der Mutter auch möglich ist. Und ich habe auch geschaut, dass sie auf dem halben Schulweg wohnen. Und dann haben sie wirklich in der halben Zeit sie bei mir gesehen. Und das war für mich ein riesiges Privileg. Auch wenn ich bei Kollegen schaue, die in getrennten Situationen sind, ist es ja nicht so. Da gibt es da den Klassiker, wo sie es alle zwei Wochenende sehen, und man sich dann wirklich sehr entfremdet. Das war bei uns nicht so. Aber das ist schon bei jedem Beruf möglich.
Und bei Ihnen war es möglich?
Ja, ich habe mich sehr früh auch schon angefangen, selbstständig machen mit der Namensagentur und konnte dann nachher von zu Hause aus arbeiten und das auch so organisieren. Und wir haben natürlich ein Schulsystem, wo die Kinder auch zu mindestens zwei verschiedenen Zeiten anfangen mit der Schule, völlig gestaffelt heimkommen am Mittag und am Nachmittag wieder irgendwie versetzt gehen. Also das ist absolut nicht so gedacht, dass dort daheim niemand wäre. Und das ist natürlich etwas, was jetzt in meinem Fall gut ist aufgegangen.
Aber, weil Sie von daheim aus haben können arbeiten.
Genau, dann. Aber wo ich auch ein kritisches Modell finde. Eigentlich.
Ursula Berger, wo Ihr erster Sohn auf die Welt gekommen ist und etwa anderthalb Jahre alt war, Sie haben sich ein bisschen angetönt, Ihre Kinder haben ihre Karriere ein bisschen mitgemacht. Haben sie ihren Sohn und ihre Mami in Flüge gepackt und sind auf Los Angeles. Mit welchem Ziel dann?
Also ich wollte unbedingt an der UCLA weiter studieren. Ja. Und zwar auch zum Beispiel Licht habe ich studiert. Das ist mir nachher bei den Tanztagen.
Also Bühnenlicht.
Bühnenlicht, so aber vor allem Tanz, verschiedene Tanztechniken. Es war wie ein lebendiges Geschichtsbuch. Wir hatten Referenten. Das ist, wenn die Geschichtsbücher jetzt aufmachen, sind genau die Leute, die uns Unterricht gegeben haben und auch gesagt haben, die Philosophie, was dahinter ist. Und ich habe eine Bekannte, die mal gesagt hat, du hast so viele Bücher über Tanz, gibt es das überhaupt? Also ich hatte so ein Feuer und so eine Neugier. Was ist der Zusammenhang? Warum? Wieso? Und durch den Zweiten Weltkrieg hat es ja ein bisschen Verschiebungen gegeben. In Europa hat der moderne Tanz stagniert. Und in den USA ist das zum Blühen gekommen. Da hat es sehr viele Leute auch gehabt, die sogar auch ein Kind hatten. Also es war nicht tabuisiert, dass du ein Kind oder ein Partner
hast. Also Sie als Mami waren nicht irgendwie eine Exotin?
Nein. Aber meine Mutter war natürlich grossartig, dass sie das überhaupt gemacht hat.
Also sie ist, ihre Mutter ist Mikro, um auf den Knie zu
schauen. Ja, und sie konnte nicht Englisch können. Und das ist, ich habe in Venice Beach gewohnt, wo alle Filmschauspieler und komische Leute mit Schlangen auf den Rücken rumgelaufen sind. Und einmal, vielleicht hat sie Angst gehabt, dass mein Mann doch nicht mehr kommen will. Und dann hat sie mir einen vorgestellt im Sendelikasten. Und er hat gesagt, willst du nicht mal einmal mit dem eins ziehen? Und dann habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall und überhaupt. Und jetzt im Nachträger habe ich realisiert, dass es der Steven Spielberg war. Also, ja. Und unzählige, wirklich lustige Anekdoten. Es war auch grosszügig von meinem Vater, dass er das erlaubt hat und sie wirklich auf den Kleinen geschaut hat und wir dort zusammen das gesamte Pensionskassengeld von der Swissair verbraten. Aber es hat mir persönlich enorm viel gebracht. Eben das Verständnis, Zusammenhang von diesem Tanz. Und ich freue mich natürlich, dass man heute den Tanz studieren kann, auch in der Schweiz.
Stichwort Verständnis. Hat dann Ihr Mann Verständnis gehabt, dass Sie mit dem anderthalbjährigen gemeinsamen Kind im Flieger sitzen auf Los Angeles?
Es ist noch verrückt, dass er die Offenheit hatte. Er ist ja dann wieder gekommen. Ja, ich denke, das ist eine Basis, die uns genährt hat, all in diesen Jahren. Und vielleicht auch unsicher, auch er. Aber ja, das Sie hat uns vielleicht auch noch zusammengekittet am Schluss.
Sie haben auch ein zweites Kind, sind eine vierköpfige Familie geworden und haben trotzdem, nebst dem Familienbetrieb, seit, glaube ich, inzwischen 41 Jahren eine Tanzschule in Olten, wo sie selber führen. Sie sind Gründerin und Organisatorin von der Tanztag seit 23 Jahren in Olten, hat ihren Tag auch nur 24 Stunden.
Ja, das ist sicher das Problem, oder? Dass ich muss lernen, oder das ist ja mit gewissen Techniken oder dass ich die Zeit, in der ich mit den Kindern zusammen war, voll und ganz. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt, aber man müsste sie selber fragen. Und ich denke schon, dass gewisse Defizite da sind, aber das ist heute ja fast Alltag. Ich habe schon gelebt, aus dem Vollen geschöpft und probiert, meinen Beruf durchzuführen. Und auch, denke ich, die vielen Schülerinnen, Tänzerinnen, treue Tänzerinnen, die ich versucht habe, die Dimension des Tanzes zu näher bringen. Ich denke auch, dass da meine Tochter manchmal eifersüchtig war, dass ich mich so eingegeben habe für andere Leute und so weiter. Ja, ich denke, es ist nicht nur toll.
Würden Sie es trotzdem wieder gleich machen?
Ja, auf jeden Fall. Versuchen wenigstens, oder?
Marc Hauser, Sie haben wieder eine Lebenspartnerin, nachdem Sie sich getrennt haben von der Mutter von Ihren Kindern. Es gibt dort fast einen, wie soll ich sagen, fast einen esoterischen Hintergrund zu dem Wiedersehen mit dem ehemaligen Schulschatz.
Ja, ich habe den Eindruck, dass jeder Mann, der mit einem ehemaligen Schulschwarm zusammenkommt, das Gefühl hat, da ging es nicht mit rechten Dingen zu. Also das hat wirklich so etwas, was ganz fantastisch ist natürlich. Und nachher kommt man aber gleich auch wieder so in eine normale Realität irgendwann. Da bin ich aber dann auch froh gewesen, weil ich am Anfang habe ich immer so Geigen gehört beim Reden mit ihr. Und das hat mich sehr streng gedacht. Und ich bin nie daraus gekommen, wenn ich irgendwie in Büchern so gelesen habe von dieser Überromantisierung, bis ich das eben erlebt habe. Und das hat mich natürlich schon umgehauen. Und es war sehr streng gewesen, weil ich dann wieder müssen nachfragen musste, was hast du genau gesagt? Ich habe gerade nichts gehört. Weil es einfach so der Himmel von der Geigen war. Und das ist vielleicht etwas Ähnliches wie beim Fallschirmspringen. Es sind manchmal so überwältigende Momente, die es geben kann im Leben. Und für das muss man vielleicht auch nicht aus einem Flieger rausgehen. Das kann man eben am Boden erleben.
Wo ist denn das überwältigende Zusammentreffen passiert mit Ihrem ehemaligen Schulschatz?
Das war an einem See, am Murtensee. Und plötzlich am Ufer nachher ist sie dort gestanden. Und das war sowieso eine Zeit, in der ganz vieles Verrücktes passiert ist. Auch so ein bisschen, ich würde jetzt heute sagen, es war so ein bisschen Midlife-Crisis. Ich habe ein Tagebuch dazu geschrieben und hatte dann nachher das Gefühl gehabt, die könnte auftauchen. Und dann war sie tatsächlich dann auch dort.
Also so eine Vorahnung, so ein Déjà-vu. Und dann ist das passiert?
Ja, ich hatte das noch öppe gehabt. Ja, das schon als Kind hatte ich das öppe gehabt. Ich habe schon als ganz kleiner Knopf das Gefühl gehabt, ich werde über ganze Städte überfliegen, ohne Antrieb, ohne Hilfe. Und es ist ja noch schwierig zu sagen, ob man nachher das Leben danach ausrichtet, dass es irgendwann so weit kommt, oder ob man das wirklich dann schon gespürt hat, wie es dann mal ist. Ich habe gleichzeitig aber auch gewusst, dass ich über ganze Städte überfliegen werde und das gar niemand interessiert. Und das gar niemand kennt und man das zuerst erklären müsste. Und das hat mich immer ein bisschen irritiert. Und ich glaube, da gibt es schon Parallelen im Leben. Aber das, was jetzt vorhin Frau Berger gesagt hat, dass man eben für etwas so fest kann brennen und nachher in eine Richtung geht und auch wenn es eben Pensionskasse von der Swissair braucht, ist es eben gleich etwas, wo man sagt, das ist der Weg, den ich gehen wollte und das hat sich gelohnt. Mit allen Rückschlägen, die es gibt und mit allen Schmerzen, die natürlich verbunden sind damit.
Und die Partnerin, hat sie dann kennengelernt, wo sie bereits eben die Fluggeschichten gemacht haben? Und die hat gesagt, es ist in Ordnung. Gumpftuch aus Flugzeug und Heißluftballon. Hat es da keinen Widerstand gegeben?
Ja, sie hat das immer sehr easy genommen. Ja, sie ist da recht locker dem gegenüber eingestellt. Sie ist vielleicht als Krankenschwester auch mehr noch gewöhnt, dass eben auch mal etwas könnte im Leben schief gehen, ohne dass sie gerade umwirft. Und das ist vielleicht etwas, was so eine gewisse Stabilität gibt und so ein Bödel zu sein, wo eben jemand auch mal ein bisschen ein Risiko machen kann. Und jetzt in meinem Fall ist es nie so, dass sie sagt, oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, bleib daheim. Und ich glaube, das ging so nicht.
Ursula Berger, Sie haben mir vor dieser Sendung mal gesagt, mein Mann und ich, wir haben uns eben auch immer gegenseitig unterstützt. Weil man jetzt vielleicht, so ein bisschen, wenn man ihnen zulässt, wo man über ihr Leben redet, das Gefühl könnte haben, Jesus Gott, der arme Mann, oder? Hat da müssen Kinder hinterher bescheln und die Frau hat sich durchs Leben getanzt. Wie lebt man so eine Beziehung, wenn man wie sie so für etwas brennt? Wie sieht das aus?
Also ich denke, es ist wirklich anspruchsvoll, was mein Mann einfach gesehen hat, dass ich nicht wegen mir etwas mache, sondern für die Sache. Und das hat ihn, glaube ich, auch begeistert. Ich habe im Umgekehrten habe ich ihm auch eben mal können, Unterstützung wenn, von ihm in der Firma und wie er, also dass man nicht gerade aufgeht, wenn es nicht gerade so läuft. Und ich denke, das ist auch ich habe eine gewisse Beharrlichkeit. wo aber mit viel Kreativität und Fantasie und eben mit ein bisschen Mut, aber durch das, also er hat mir auch Wurzeln gegeben, oder, dass ich fliegen kann. Ja.
Und wie viele Jahre sind Sie schon zusammen?
Ich weiß es nicht. Es ist einfach lang.
Marc Hauser, ich möchte auf den BBC-Doc kommen, kurz noch. Ein Film, der produziert worden ist über Ihr Abenteuer. «Chasing the Jetstream» heisst er. Sie sind beruflich jetzt heute unter anderem Motivationsredner. Also was heisst das? Sie wollen andere motivieren, auch aus diesen Ballon zu kumpen? Oder um was geht es da?
Ja, genau. Also immer wenn ich so ein Steckmikrofon anhabe, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht plötzlich von einer Motivationsrede abhalte. Und ich werde eigentlich gebucht von Firmen in erster Linie, die sagen, wir brauchen so einen kleinen Zusatzkick. Ich habe zwar den Begriff nicht gern, den Kick-Off, jetzt sogar Anfang nächstes Jahr. Aber das, was glaub, die Leute schon brauchen und auch immer wieder gerne hören, ist etwas, was sie inspiriert, was sie merken, da ist jemand nicht von Grund auf einfach der grossartige Held. Ich bin jetzt auch nicht so der Energy-Drink-Typ, der einfach alles kann und habe sehr viele Hürden immer wieder gehabt, um dort herzukommen. Und das ist das, was die Leute schon inspirieren kann. Wenn sie nachher sagen, ja, schau, der Hauser hat das auch gemacht mit seiner Höhenangst und dann kann ich wahrscheinlich meins auch ändern umsetzen und probiere es mal und wage es mal und eben mal den Mut haben. Oder? Es kommt ja vom Wort Wagemut. Und da braucht es einfach auch ein bisschen Angst, die man nachher kann überwinden kann und sagt, jetzt gehe ich in eine Richtung und eben das beharrlich sein und da etwas dranbleiben. Das ist das, was ich den Leuten schon mitgeben kann. Ja.
Ursula Berger, Sie zieht den März auf Ghana, auf Afrika, wo Sie ein Tanzprojekt unterstützen. Und Ihre Familie kommt, glaube ich, mit. Sagt, komm, wir gehen alle miteinander. Was machen Sie jetzt auch noch in Afrika?
Ja, es ist eine gute Freundin von mir, ist von der PH in Zürich pensioniert worden und ihr ist ein Scheck überreicht worden. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich habe ich alles, was es braucht zum Leben. Ich war im Frühling dort, das habe ich nicht realisiert.
Also ihre Freundin ist im Frühling in Afrika?
Ja, und hat für das Werk wirklich auch geschafft, Tanzunterricht gegeben. Aus den Aspekten, die ich vorher erwähnt habe, Integration, Motivation und so weiter. Und mal begreifen, wie etwas laufen könnte. Und das ist eine ganz tolle Institution. Und dann habe ich geschrieben und gesagt, ich möchte nicht Geld geben. Ich verkaufe meinen Fund aus. Ich sitze auf so viel Zeug. Das ist eine gute Motivation, mal aufzuräumen und mal ein bisschen Zeug, aber ich muss ein Ziel haben. Und für mich war ich ganz beseelt von diesem Moment. Und ich dachte, ich mache einen Bazar und alles und so. Und dann haben wir miteinander diskutiert und gesagt, das ist super, aber mir würde es viel mehr helfen, wenn du kommen würdest und mich unterstützen, damit wir zusammen das Projekt machen würden. Und weil das letzte Mal war ich sehr traurig, als ich nach Hause kam. Ich habe es fast nicht vertreibt. Und wenn wir das Zweite sind, dann stemmen wir das. Und dann habe ich das sehr schüchtern meiner Familie probiert beizubringen. Und die waren hellauf begeistert und sagten, wir kommen mit. Der Sohn macht das Bühnenbild. Mein Mann hat gesagt, er macht den Bankomat. Und die Tochter tut fotografieren. Ja, also wirklich, jetzt weiss ich nicht. Es ist wirklich dort, wo die Elektroabfälle sind. Das sind Strassenkinder.
Und also dann, es ist bittere Armut.
Bittere Armut. Und ich mache mir auch keine Illusionen über das, was ich tue. Ich habe Freude, wenn ich mit dem Beruf, den ich habe, eventuell einen kleinen Tropfen auf einen heißen Stein ziehe und etwas verwirklichen. Und das Ziel wäre eigentlich, dass wir so einen sehr niederschwelligen Plan, wie sie könnten kleine Aufführungen machen, dass sie das könnten in ihre Projekte, ihre Ausbildung eigentlich integrieren.
Also es geht nicht darum, Profitanztruppen aus diesen Jugendlichen zu machen?
Überhaupt nicht. Es geht nur um die Ziele, Auftrittskompetenz, Integration, ein Gesamtbild verstehen, wie man so hat für eben die ganze Komplexität, auch mal eigene Gefühle darstellen können. Vielleicht mal in sich gusseln, schauen, was ist da eigentlich. Ich weiss nicht, wie das geht. Ihr könnt sicher alle super tanzen, aber sich büscheln und wirklich koordiniert Auftritt machen, das ist dahingestellt. Und das ist jetzt ein Experiment. Und ich denke, das ist ein grosses Abenteuer.
Jetzt geht es ja geschwind auf Ende Jahr zu. Nicht mehr lang, dann haben wir 2019. Das ist so eine Zäsur, wo viele Leute zurückschauen, aber auch vorne schauen. Wenn Sie vorne schauen, Marc Hauser, nachher auch Ursula Berger, was gibt es für Ziele? Gibt es konkrete Ziele, wo Sie sagen, das nächste Jahr muss das und das und das passieren?
Ja, für nächstes Jahr ist sehr klar mal Ziel am Boden gesetzt. Und ich habe mit dem BBC World News Film jetzt vor, dass wir das Thema, das dort vorkommt, dass wir das weiter verbreiten. Es geht um die Höhenwindenergie im Jetstream. Ich springe dort auch noch, das ist aber mehr so ein bisschen der Aufhänger.
Und also ich gumpet nochmal?
Nein, genau.
Es ist, nur im Film?
Nein, es ist genau das Thema, dass wir jetzt das bekannter machen, dass es in dieser Höhe unglaubliche Energiemengen hat, die man noch überhaupt nicht nutzt. Man könnte eigentlich alle Energieprobleme lösen, wenn es uns gelingen würde, dort oben die Energie abzuholen, die Windenergie. Und da gibt es Projekte, es gibt schon, nur in der Schweiz gibt es verschiedenste Start-ups, die genau dorthin gehen. Und was ich jetzt am Schauen bin, da muss ich mit der Frau Berger auch reden, mit den Stiftungen zum Schauen, weil ich gesehen habe, es ist super vernetzt mit Stiftungen, dass man dort irgendeine Finanzierung herbringen kann, um das Thema können zu verbreiten. Das ist sicher ein Ziel, ja.
Also jetzt spürt man doch, da ist noch eine Mission dahinter, nicht nur das eigene Erlebnis, aus dieser Höhe nach oben zu gumpen, sondern eben auch die Message mitzunehmen. Da oben hat es wahnsinnig viel Energie.
Genau, das hat sich ergeben eigentlich aus dem Abenteuer heraus, wo ich gesagt habe, ich will möglichst viel Rückenwind haben, wo wir dann geschaut haben, was ist denn der Jetstream, was hat es dort drinnen als Geschichte, die man erzählen kann. Und das hat mich fantastisch gedacht, dass es etwas ist, wo man am Schluss tatsächlich könnte die Welt retten. Oder? Als Gil will man ja immer irgend so Superman sein. Und das habe ich mir immer gewünscht, als kleiner Gil fliegen, aber irgendwie noch ein bisschen mit Sinn. Und ich kann jetzt nicht so gäbig neu herfliegen und direkt helfen, durch zu fliegen. Aber wenn man auf diese Art etwas machen kann mit einem höheren Sinn, dann finde ich, das ist eigentlich das Grösste, was es überhaupt gibt.
Also wenn man die Energie könnte auf den Boden holen, das würde x-fach länger für das, was wir Menschen da an Energie verbrauchen auf dieser Erde, dann wäre sich der Superheld Ziel erreicht.
Ja, es geht weniger dort um mich. Also ich bin es natürlich gerne auch noch. Also ich glaube, in erster Linie geht es sowieso immer darum, dass man als Kiel etwas mal als Plan hat, wird man am Schluss eigentlich Modi beeindrucken. Später nach Frauen. Und mir hat zum Beispiel vorher Frau Berger gesagt, ja, ich kann sowieso nicht klagen, ich sei jetzt hier als einziger Mann mit zwei Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist wirklich wunderbar, das stimmt. Und das ist wahrscheinlich so einer von den Antrieben hinter. Aber ich glaube, ganz ernsthaft, dass wenn man einen Weg aufzeigen kann, der irgendwie eine Zukunft in eine bessere Schiene kommen kann, in ein besseres Gleis, finde ich das natürlich etwas vom Schönsten, was man machen kann.
Ursula Berger, Ziel, Projekt, Wünsche für 2019?
Es ist sicher auch die Verankerung von Tanz in Olten, dass das mit den Tanzvermittlungsprojekten, die wir machen, die jetzt sehr auf Nachhaltigkeit und vor allem auf eine Brücke, auf die Bevölkerung zielen.
Das ist noch das Festival.
Ja, unser Festival, dass das so richtig Fuß fasst und auch die Leute in Strömen kommen jedes Mal und auch das wahrnehmen. Das andere ist, meine Schule schauen, mit wie viel Energie, mit wie viel Ressourcen, also was, wie, wo machen. Und ja, ich bin ja nicht mehr so ganz die Jüngste, dass ich probiere, den Tanz so lange wie möglich zu integrieren, in irgendwelcher Form natürlich. Und in dem Sinne bin ich auch dankbar für die tollen Schülerinnen, Studentinnen, die ich mein Leben begleiten und vor allem auch meine Familie. Aber wichtig ist auch für mich, dass man die Energie, wo der Tanz mit einem anderen Körper, da sind wir ähnlich ein Boot, nur ist das viel gefährlicher, was sie machen. Aber wirklich, mir geht es um die Energie, die du ausnutzen kannst, untereinander, in der Gruppe. Und mir denkt das eine wunderbare Sache, für die Zukunft auch, wenn man ein bisschen mehr miteinander schafft als gegeneinander.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das kann man eigentlich fast nicht mehr schöner machen. Also, meine Damen und Herren, am 31. die Stühle weg, miteinander tanzen ins neue Jahr und dabei vielleicht auch mit dem Kopf und im Geist einmal eine Runde fliegen. Danke viel, viel mal.
Thank you. Das war die Sendung persönlich. Und die Gäste bei der Daniela Lager sind Ursula Berger. Sie ist Schweizer Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin und Gründerin der Tanztag in Olten. Und dann ihr Vis-à-vis der Mark Hauser, Skydiver und Schweizer Unternehmer. Er ist unter anderem als erster Mensch aus einem Heissluftballon in den Jetstream gesprungen. Die ganze Sendung ist aus dem Kulturhaus Westcho in Zofingen. Technik gemacht haben der Roland Fatzer und der Maurice Wetter. Nächsten Sonntag, also nächstes Jahr, am 6. Januar, ist beim Christian Zeugin zu Gast Frank A. Meyer, Publizist, und Lilith Frey, sie ist Journalistin. Die ganze Sendung findet im Kursaal in Bern statt. Und falls ihr mal live weiter dabei seid, wir haben verschiedenste Daten bei uns schon online geschaltet. Das geht ja schon bis im 30. Juni 2019. Könnt ihr also schauen, wo die Sendungen jeweils stattfinden. Die Türöffnung ist aber um 9 Uhr und die Sendung fällt bekanntlicherweise um 10 Uhr.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.